Ich möchte gerne heute sprechen über das Thema Geheimnis. Jeder hat Interesse an Geheimnissen und Gottes Wort spricht von einigen Geheimnissen, die die Welt vollkommen unklar sind und zweitens, die auch nicht bekannt waren im Alten Testament. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1 und Vers 2 wird erwähnt, dass Gott Geheimnisse zuvertraut hat an einen Haushalter. Und es gibt eine Bedingung, um ein Haushalter zu sein, die diese Geheimnisse richtig betreut. In 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 1 und Vers 2, lesen wir: Dafür halte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushalten, denn dass sie treu erfunden werden. Vater, wir danken nochmals für deine Worte. Wir danken für die Geheimnisse, die du in diesem Buch offenbart hast. Und wir wissen, dass die Geheimnisse, falls sie de letzten 100, 150 Jahre treu gepredigt wurden in jeder protestante Kirche hier in der Schweiz oder baptiste evangelische Kirche hier in der Schweiz, dann wäre die Schweiz ganz anders gewesen, hat dann ganz anders ausgeschaut. Und ich bete, dass du mich Weisheit gibst, um es klar und verständlich zu übertragen, dass ihr das auch merken kann und es auch wieder weitergeben kann. In deiner Zeit, wir beten das im Namen deines Sohnes. Ich bete das auch speziell für Mark und Casey, die in Kärnten, Österreich sind und dort diese Morgen auch predigen. Zu den Leuten da im Stahl, bete, segne sie und gib sie Gnade und Weisheit und hilf sie, dein Wort auch klar und verständlich zu übertragen. Das beten wir alles im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Gott sagt, ein Haushalter. Ein Haushalter ist eine Person, die etwas Köstliches hat empfangen. Und er muss das bewahren für diese andere Person. Zum Beispiel, in 1. Mose 15 haben wir Eliezer, diesen Knecht, Haushalter von Abraham. Und Abraham hat alles, was er besaß, unter seine Hand gestellt. Und die einzige Bedingung war, dass Eliezer treu erfunden wurde. Und Eliezer damals musste, so 2000 Jahre vor Christus, treu sein und treu bewiesen werden zu sein über Geld, über Zeit, über die Güter Abrahams. Aber hier in 1. Korinther 4 lesen wir, dass ein Haushalter und Christi und ein Christi-Diener treu erfunden wird, um diese Geheimnisse unverändert weiterzugeben an Gottes Leute, die mit seinem Blut gekauft sind. Nun, das sind 7 Geheimnisse im Neuen Testament aus den Briefen von Paulus. Es sind nicht die 12 Geheimnisse von Himmelreich, wie die in Matthäus-Evangelium erwähnt wird. Das sind Geheimnisse speziell für Israel. 12, das Zahl für den Juden. 7, das Zahl der Vollkommenheit. Und das Problem heute ist, dass sie nicht mehr unterrichtet und gelehrt werden. Und der wahre Grund ist, dass die meisten sie nicht kennen. Da muss man an einen Pfarrer, evangelische Baptistenpfarrer fragen, was sind die 7 Geheimnisse Gottes für das Leib Christi? Oder ein Durchschnitt Christ. Und sie haben keine Ahnung. Und sie wissen es nicht und sie interessieren sich auch nicht dafür. Die Interesse in der Schweiz im Allgemeinen ist über das Haus, über Geld, Inflation, über seine Pension, seine Rente und so weiter. Aber sehr wenige haben Interesse an Gerechtigkeit und Wahrheit, inklusive die Christen. Matthäus 5 sagt, selig sind die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Die meisten Leute in unserer Umgebung haben kein Interesse, haben kein Hunger oder Durst nach der Gerechtigkeit. Wenn jemand in Bern, in München, in Zürich, in St. Gallen fragt, glaubst du, dass die größten Probleme hier Unwissenheit und Gleichgültigkeit sind, dann ist die Antwort, ich weiß es nicht und das interessiert mich auch nicht. Und das ist leider die Wahrheit. Es interessiert sie einfach nicht. Was sie hören, ist, wenn jemand sagt, ja, das ist gut für dich, ist sehr fein für dich. aber lass mich einfach in Ruhe. Sie wissen ihn nicht, sie interessiert sich auch nicht. Und es ist das Gleiche, nicht bei Ungläubigen bezüglich Rettung, aber auch bei den Christen, wenn es kommt zu Wahrheit oder Wahrheit in Gottes Wort über die Geheimnisse Gottes. Deswegen dachte ich, ich rede mal darüber. 1. Timotheus 3, Vers 16, das erste Geheimnis, was Gott gibt. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbaret im Fleisch, gerechtfertiget im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubet von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Was ist das Geheimnis, was ist so groß, was im Alten Testament nicht offenbar war, dass Gott, Jehova Gott, offenbart es im Fleisch, in einem Menschenperson. Warum ist das so wichtig? Weil das ist weggerissen aus alle neuen Bibelübersetzungen. Aus die Reformierte Luther, die Reformierte Zürcher, die Genfer Übersetzung, die Einheitsübersetzung. Das ist nicht mehr Gott offenbart im Fleisch, aber er war offenbart. Wer ist offenbart im Fleisch? Es war offenbart im Fleisch, aber nicht Gott offenbart im Fleisch. Und zwar Moslem, Allah, der Gott, ist offenbart im Fleisch, in wem? In Jesus Christus. Dann fliegt er raus. Das ist alle moderne Theologen in Deutschland verneinen die Gottheit Jesu Christi. Oh ja, die niedrige Galiläer, die müssen wir nachfolgen. Das ist ein praktisches Beispiel, andere Liebe und so weiter. Aber als er Gott offenbart im Fleisch ist, dann muss ich glauben, an diesen Gott, Mensch, errettet werden kann und gerecht werden kann vor Gott, das hasst jede Humanist, die sich auf seine Gerechtigkeit vertraut gegenüber Gott. Nun, die einige Zeit her war ein Professor, der hat gesagt, ja, ich glaube nicht, dass die alte Luther Gottes Wort ist. Na, dann sind er und der Teufel einverstanden. Denk mal nach, was bedeutet das? Was sind die Implikationen, dass Gott offenbart ist im Fleisch? Maria musste für Gott sorgen, als sie ein Baby war. Und Maria empfing dieses Baby ohne einen Mann. Jesus Christus war ein Baby und Kind und brauchte eine Mutter. Gott brauchte eine Mutter als Mensch, um zu wachsen. In Lukas 2, Vers 52 lesen wir, Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Aber Jesus ist Gott offenbart im Fleisch. Das verneinen alle Liberalen, sagen, ja, er ist nur der Mensch, der Zimmermannssohn. Aber der Revolutionär vielleicht, aber nicht Gott offenbart im Fleisch. 1. Korinther 1, Vers 25 sagt, die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Denk mal nach, eine Frau bekommt ein Baby ohne einen Mann. Das gibt es nicht in der Geschichte. Ohne kunstmäßige Insemination, Kloning, Transplantation, wie man das alles auch heute nennt. Das ist ein Wunder. Das kann man nicht erklären. Und wir wissen, das Blut eines Menschen bekommt vom Vater. Gott war sein Vater. Deswegen konnte das Blut Jesus Christus auch die Sündenschuld von jedem Menschen auf die Erde vergeben. Göttliches Blut. Also wenn man darüber nachdenkt, Gott kann auf vier Art und Weise einen Mensch schaffen oder machen. Zum Beispiel, Gott macht einen Mensch aus dem Boden, erdenklos. Adam. Ohne Frau. Gott kann eine Frau machen aus einem Mann ohne eine Frau. Eva. Drittens, Gott kann einen Mann aus einer Frau machen. Jesus Christus. Und viertens, wie wir alle, wir sind. We zien als man en vrouw de macht als een man en vrouw. Vier arten en wijzen voor God om mensen te maken. Wieso? Want er is. Er is. Er zei, er is God. We zeggen immer, we gaan terug zur Bibel, terug in de jungle. En we gaan lineair terug in de jungle. En we versuchen, durch Wissenschaft God nachzuahmen met Insemination, Transplantation, Kloning und so weiter. Aber ein Mensch muss immer Leben haben, um daraus Leben zu holen. God niet. Warum nicht? Er ist das Leben. Gott wurde genährt, wie alle Babys hier. Kannst du dir vorstellen? We hebben een paar van die kleine baby's hier, zo klein. Oh, zo süß. Zo waar God offenbar im Fleisch einmal. Die Welt durch ihre Weisheit hat Gott nicht anerkannt. Het is unmöglich, durch die Weisheit der Welt Gott zu erkennen. Wir denken, wir brauchen Ausbildung. Wir brauchen in der Schweiz Ausbildung bis ins Unendliche. Ich glaube, wenn du heute schaffst, dann musst du bis in 60 dich weiterbilden lassen. Für alles Mögliche. Du bist niemals ausgebildet, du musst immer weitergebildet werden. Gott verwirrt nicht Ausbildung mit Weisheit. Und seine Weisheit ist, eine Frau bekommt ein Baby ohne Mann. Und er ist Schöpfer des Universums. Schöpfer von alles, was wir in diesem Universum, in dieser Welt sehen, hat er mit seinen Händen geschaffen. Diese kleine Baby, Jesus. Das kann man nicht erklären. Und du sagst, ja, aber warum höre ich das nicht mehr predigen dann? Weil die meisten Leute verlassen sich auf ihre Ausbildung und ihre Ausbildung, ihre Ratio, kann nicht vereinigt werden mit, was Gott offenbart in die Heilige Schrift. Gott sagt deswegen, was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treue Menschen, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Die sind nicht da, um die Geheimnisse zu analysieren, zu beurteilen, aber um sie in Treue weiterzugeben. Die jungfräuliche Geburt ist das erste Geheimnis. Gott offenbart im Fleisch. Du sagst, verstehst du das? Nein, ich muss im Glauben akzeptieren. Warum? Weil Gott ist. Und Gott ist fähig, das zu tun. Hat das getan, du sagst, was ist das Beweis davon? Die Auferstehung vom Toten. Jesus Christus. Keiner hat gesagt, töte mich, nach 3 Tagen stehe ich auf. Ich nehme lege mein Leben freiwillig weg. Ich nehme es wieder auf. Nach 3 Tagen bin ich auferstanden. Und dann sollte wissen, ich bin Gott offenbart im Fleisch. Hat das gemacht und sie glauben ihm noch immer nicht. Zweite Geheimnis in Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Etwas, was keiner vom Alten Testament wusste und auch keiner erfahren hatte. Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Welchen Gott gewollt hat kundtun, welcher da sei der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, der da ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist in dir, in deinem Körper. Das ist schwer zu erklären. Nehmen wir an, wir haben eine reine, heilige Person, Jesus Christus, der niemals gesündigt hat. Und wann, wie kann er in ein unreines Gefäß, wie du und ich sind, leben. Das ist schon ein Wunder an sich, nicht? Jesus Christus sollte der Herr sein in deinem Leben und nicht der Diener sein in deinem Leben. Er soll der Sheriff sein, der Chef sein und nicht der Beiwohner sein in deinem Leben. Das soll so sein. Da sagen wir alle Amen auf. Aber das Problem ist, der Praxis. Ist er in Praxis in der Tat der Sheriff, der Chef, der Herr? Of is er der Beiwohner? Of doen we wat we willen in onze Freizeit, wie we ons geld verwenden, wen we heiraten, welke job we zoeken. We zoeken niet erstens, Jezus, wat willst du, dat ik doe? De vraag is, aanbetet Jezus aan deine Füße of aanbetest du aan die Füße van Jezus Christus? Es gibt heute das Problem in deinem Leib, dass es nur 2 Personen dort gibt. Jezus Christus und du. Und die Frage ist, sie kämpfen eigentlich beide um die Herrschaft. In Markus Kapitel 7 lesen wir es so, Vers 21. Von ihnen, aus dem Herzen der Menschen, gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen gemein. Das war so bevor deiner Bekehrung. Das kann auch immer so sein, wenn du sagst, ja, ich brauche heute nicht zu beten, nicht ins Wort zu gehen und so weiter, nicht mehr Fleisch zu kreuzigen, dann kommt das Gleiche wieder nach außen, wie in Markus 7 erwähnt ist. Aber Jesus Christus ist in dir und bleibt dort für ewig, durch den Heiligen Geist. Aber denk mal nach, wir haben hier so 20, 30 Leute, haben wir 20 Jesus Christussen, die in alle euren Körper sind? Nein, wir haben einen Christus. Und doch ist er ein Körper von jeder von uns. Er ist nicht geteilt. Es ist fremd, wenn man es so bedenkt. Du bist zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Du hast große Freude. Du hast endlich Frieden mit Gott gefunden. Und dann nach einiger Zeit spürst du, die Schwierigkeiten haben nicht aufgehört in meinem Leben. Nein, wir fangen jetzt an. Du sagst, wieso? Bevor deine Erlösung an Christus, dann hast du nach die 5 Sinne gelebt. Du hast dein Gewissen getötet, dass dich selbst immer rechtfertigt, ja, kann ich nicht dafür, weißt du, und jeder tut es und ich musste schon. Und am Moment, dass du zum Glauben kommst, nach einer Erlösung, hast du 6 Sinne. Nämlich, das Gewissen wird lebendig. Sterker noch, das klagt immer an. Du tust etwas und dann sagst du, de Heilige Geist sagt, gefällt mir nicht. Das ist nicht gut, das ist auch nicht gut. Und das ist ein Problem. Nicht? Das hast du früher nicht gehabt, oder viel weniger gehabt. Ja, das kann sein Musik. Was für Musik hörst du gerne? Ja, ich höre das und das gerne. Ja, du meinst, du aus dem Herzen, wo diesen bösen Gedanken, Ego, Hura, Mord, die drei, Gott, Schalter, List, Unzucht, Stalker, du meinst das Herz. Was, ja, aber das ist nicht so wichtig. Du musst nun herausfinden, Herr, was willst du, nach was für Musik ich gerne höre? Was gefällt dir? TV. Ja, ich schaue das Programm gerne an, das glaube ich gern. Aber die Frage ist, was willst du, Herr, dass du deine Augen mitfüllst? Rauchen, Alkohol, wenig an Zigarette oder so. Einmal soziales Trinken, so ein paar, also paar Bier, so ein schönes Wetter oder nicht, dann musst du können oder nicht. Ja. Alles kann, alles ist erlaubt. Frage ist, gefällt es dir? Das ist die Frage. Sie? Früher heißt das Problem niemals. Du kannst tun, was du wolltest, und solange du die andere groß Schade gegeben hast, dann ging es schon. Nun ist die Frage, gefällt der Herr Jesus Christus das oder nicht? Sie, wenn du verheiratet bist, dann sagst du auch, ja, ich will nicht nur Dinge tun, die meine Frau nicht schaden, aber ich will sie auch gefallen. Und andersrum auch. Das ist mit Christus auch so. Gefällt es ihm, was du siehst, was du hörst, was du rauchst, was du trinkst? Das ist die Frage. Das sind die zwei Naturenstreit. Und die Natur, die bleibt da, bis wir sterben. Unabhängig, wie lange du Christ bist. Ich bin nun, es ist 23 Jahre Christ. Problem ist immer das Gleiche. Es ändert sich überhaupt nicht. Neue Geburt kann man sagen. Du bist im Gefängnis mit einem schmutzigen Schwein. Und du hast den ganzen Tag Krieg mit einer reinen, sauberen Person. Die gehen nicht zusammen. Einer muss gekreuzigt, einer muss getötet werden. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Drittens möchte ich sagen, es gibt ein Geheimnis zwischen Jesus Christus und die Gemeinde. Kommen wir nach Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5. Fangen wir an mit Vers 25. Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleich wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Vers 29. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasset, sondern ernährt es und pfleget sein, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes und von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Um deswillen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter und seinem Weib anhängen und werden zwei ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich sage aber von Christo und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja, ein jeglicher, habe lieb sein Weib als sich selbst, das Weib aber fürchte den Mann. Ihr habt hier ein großes Geheimnis in Vers 32. Das ist eigentlich die Ehe, ist ein Bild von Christus und die Gemeinde. Das ist ein Geheimnis. Warum ist das ein Geheimnis? Es sind ein paar Dinge, die nicht zu erklären sind. Zum Beispiel, Mann und Frau sind verheiratet, dann sind sie ein Fleisch. Aber sie haben ein getrenntes Körper. So sind sie ein Fleisch. 1. Korinther 6, Vers 16 lesen wir, es werden die zwei ein Fleisch sein. Zwei Personen, ein Fleisch. Epheser 2 sagt, er hat uns samt ihm, samt Christus, auferweckt und samt ihm, samt Christus, in das himmlische Wesen gesetzt in Christus Jesu. Mit anderen Worten, körperlich bist du hier auf Erde, aber geistlich bist du schon mit ihm im Himmel. Aber keiner von uns hat den Himmel gesehen. Aber mit Christus sind wir schon in das himmlische Wesen gesetzt. Körperlich sind wir noch auf Erde. Wir sind ein Geist mit ihm. und doch getrennt. Wir können, wissen wir, ins Gebet direkt in den Gnadenstuhl, zum Thronhalle reinkommen, um all unsere Anliegen beim Herrn bekannt zu machen. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl. Wir können zurück reingehen. Ein Knecht muss fragen, darf ich bitte reinkommen bei dir? Mein Sohn kann einfach in mein Zimmer reinlaufen, braucht nicht zu klopfen oder sagen, kann ich einfach reinkommen. So kannst du direkt reinkommen beim himmlischen Vater bei Gnadenstuhl. Aber du bist körperlich hier auf Erde. Weil der himmlische Vater ist dort, geografisch gesprochen, im dritten Himmel. Oben. Es ist fremd. Wir denken, ja. Ich denke, all die Männer lieben Jesus Christus. Warum? Weil er hat dich erst geliebt und sein Blut bis in den Tod für euch gegeben, um deine Sündenschuld zu vergeben. Amen? Du liebst ihn oder nicht? Alle Männer lieben den gleichen Mann. Nicht fremd? Die Gemeinde ist eine reine Jungfrau, sagt Gottes Wort. Aber in Epheser 5, Vers 30 haben wir gelesen, wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Einerseits eine reine Jungfrau, noch nicht verheiratet, aber nun schon Teil von seinem Bein und seinem Fleisch. Was ist das? Das ist ein Geheimnis. Wie kann man das erklären, sagst du dann? Die Ehe hat schon stattgefunden im Geist. Ihr sagt in 1. Korinther 6, Vers 17, wer aber der Herr anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Geistlich sind wir schon ein. Der Heilige Geist ist in uns. Sein Geist ist in uns. Der gleiche Geist, der in ihm ist, ist in uns. Aber noch nicht physisch. Also, du sagst, aber wie kann man das alles erklären dann? Erstens ist es ein Geheimnis. Es ist nicht immer so klar. Aber wir können etwas davon verstehen. Wir haben das mit Sonderschule besprochen, dass Gott oft ein Gleichnis gebraucht, um eine unsichtbare Wahrheit für uns Menschen, die nur das Sichtbare verstehen können, zu erklären. Zum Beispiel, wir kennen die Gleichnis vom verlorenen Sohn, in Lukas Kapitel 15. Ne, der verlorene Sohn, die Hälfte von seinem Vaters Eigentum nimmt und einfach ausland geht, alles verbrast und weggibt. Da kommt er zurück, er tut Buße, er sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor Gott, für dich, und bitte verzeih mir. Der Vater steht da, umarmt ihn, macht ein Fest. Was bekommt diesen verlorenen Sohn? Das beste Kleid. Und wenn du zum Glauben kamst, hast du das beste Kleid bekommen. Was ist das beste Kleid? Du bist bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Jesus Christus. Das beste Kleid. Und da hat der Vater gesagt, stecke einen Fingerreif an seine Hand. Nou, de Fingerreif hier, so ein Ring hier, ist ein Ring, die rund ist. Kein Anfang, kein Ende. Wie deine Rettung ist ewig. Es endet nie. Hat angefangen irgendwann bei deiner Bekehrung und neuen Geburt, aber es endet nicht. Tippe von deiner ewigen Sicherheit. Und sagte dann, der Vater zum Sohn, schlachte das gemästete Kalb. Hinweis zu Hochzeit des Lammes. Dass wir ein Freude, ein Fest haben mit Jesus Christus und alle Heiligen vom Alten und Neuen Testament, durch die Geschichte. Und dann sagt er, komm rein in meinem Haus. Im Vaterhaus. Einmal sollen wir, wenn wir sterben oder drück werden, im Vaterhaus kommen, an Neu-Jerusalem, anstatt von reines Gott, vorbereitet für den Herrn Jesus Christus, von Herrn Jesus Christus für seine Jungfrau. Also alle Dinge, die wir verstehen, wenn so ein Kerl, der eigentlich ein Loser ist, also alles verpasst hat in seinem Leben, boostet und eigentlich alles bekommt, worauf er kein Recht hat. Dann sagt Gott, weißt du, wer es ist? Das bist du.
Amen.
Vieles möchte ich sagen, das vierte Geheimnis, was ich gerne besprechen möchte, ist das Wiederherstellen Israel. Kommt bitte nach Römer Kapitel 11, Vers 25. Römer 11, Vers 25. Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel einesteils widerfahren, solange bis die Fühle der Heiden eingegangen seien. Und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünde wegnehme. Nach dem Evangelium halte ich sie für Feinde um euret Willen, aber nach der Wahl habe ich sie lieb um der Väter Willen. Gottes Gnade und Berufung mögen ihn nicht gereuen. Also hier haben wir ein Versprechen, dass einmal Israel wiederhergestellt wird als Erster unter alle Völker, als Augapfel von Gott, nicht nur physisch im Lande, aber auch geistlich. Nun, ein ungläubiger Jude heute, und man sitzt in Zürich, denke ich, noch eine Menge, am Flughafen da, diese Judenführer da, sind Feinde vom Evangelium. Und wenn das nicht weiß, dann musst du mal Zeit nehmen mit so orthodoxen Juden. Der ist ein langer schwarzer Kleid, diese lange Bar, diese lange Dinge da links und ein großer schwarzer Hut. Rede mal mit ihnen über das Evangelium und über die Person von Jesus von Nazareth. Du spürst einen ungeheuren Hass. Aber Gott ist noch nicht fertig mit Israel. In den Trübsal sollen die Juden wirklich als Volk abgeschlachtet werden, viel mehr noch als was Hitler versucht hatte zu tun. Und die gläubige Überrest, die soll Jesus als Messias, als Christus anerkennen. Vielleicht bleiben noch ein paar hundert Juden übrig, das könnte sein. Aber Gott sagt, du musst die Juden lieben, auch wenn er nicht glaubt an Jesus Christus, du musst ihm lieben. Gesegnet diejenigen, die euch segnen. Das heißt, wenn wir als Volk, als Schweizer, die Juden als Volk in Israel oder hier in der Schweiz lieben, dann segnet Gott dieses Land. Und andersom, wenn ein Land, jüdische Staat oder jüdische Volk oder Juden in Land aktiv verfolgen und töten, zerstört Gott ein Land. Hinter Deutschland. Erst in Belgien haben sie verloren. Aber kein Soldat von außen hat einen Fuß auf deutsche Boden gesetzt. Kein einziger. Sie haben Juden auch nicht verfolgt, erst in Belgien. Sie haben gekämpft gegen die Russen, die Amerikaner, die Engländer und die Franzosen. Genau wie im Zweiten Weltkrieg. Zweiten Weltkrieg, vor allem da Anfang Jahre 30 da, wenn mit der Kristallnacht, wenn da die Juden aktiv verfolgt wurden, Wahnsinnkonferenz, wo gesagt wurde, Endlösung, das heißt, die Juden mussten als Volk vollkommen ausgerottet werden, das erklärt auch nur, warum Hitler vor allem Lebensraum in Osten suchte, warum, da waren die meisten Juden, 3 Millionen in Polen, Millionen in Russland, ging dorthin. Waffen ist es dahinten und alle Juden wurden systematisch mit deutscher Gründlichkeit in Belsen-Belsen, in Dachau, in Majdanek, in Treblinka verbrand, in Auschwitz verbrand. Man sagt so ungefähr 6 Millionen. Gott sagt, 1. Mose 12, ich soll segnen, die dich segnen und fluchen, die dich fluchen. Sagt er. Ich habe einen Auftrag für den American Bomber Command, für den RAF und die haben Hunderttausende, nicht Millionen Deutschen bombardiert. Dresden, Hamburg, all die großen Städte, protestantische Städte, Hunderttausende sind lebendig verbrannt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Konzentrationslager im Westen 7 bis 8 Millionen Kriegsgefangene sind umgebracht worden. Warum? Weil Gott sagt, ich soll fluchen, die euch fluchen. Das ist, was heute passiert, wenn die Europäische Union mehr und mehr die Seite von der palästinensische Autorität nimmt gegen die Juden und das Volk Israel. Ze werden vervloekt. Amerika, genau das gleiche. Seit de laatste 8 jaren, de Amerikaanse boodschap gaat niet van Tel Aviv naar Jeruzalem. Amerika zit meer en meer terug van Israël om te ondersteunen. Wat passiert in Israël, in Amerika de laatste 7, 8 jaren? De eigen tornado, cycloon, terror, nog een andere komt uit Amerika. Toen het aanvang. Du schaust die ganze Moslimwelt an. Nordafrika, die ganze Sahara da, die Armut da. Meist Länder, die so arm sind, sie sind Moslemländer. Und ich kann nicht versichern, ich habe keinen großen Frieden und Unterstützung für das jüdische Volk. Überhaupt nicht. Eine Heide, die meisten Europäer hassen Juden, kann ich ruhig sagen. Und nochmals, wenn da ein neuer financiële crisis komt in Amerika, wie het was, letztes jaar of 2 jaar her. Het gleiche passiert in Amerika, was in de jaren 30 onder Hitler passiert is. De Juden bekommen een schuld van de financiële crisis. Weil Heiden lieben geld, Juden kunnen geld machen, en deswegen zijn die Heiden eifersüchtig auf die Juden. Nederlanden. Nederlanden waren het rijkste land in de wereld met het hoogste bruto nationaal product bis 1820. Weet je waarom? In 16, 17, 18, bis aan van 19e eeuw. Holland was het enige land in Europa waar Joden en Baptisten heen kunnen en ze worden niet van staatsreligion vervolgd. En daarna gingen de Turen over naar Amerika en gingen ze naar Amerika. En wordt Amerika financieel een zeer het rijkste land ter wereld. God zegt over zijn volk, als een Jude van nature, het is een abtrünnige en ongehoorzame aard. Psalm 78, vers 8. Ze zijn halsstarrigen en onbeschnitten aan herzen en oren. Apostel 7, vers 51. Jede nation, doch die zich tegen de Juden stelt, wordt vervloekt van God. Spanje in 1492. Al deze grote conquistadores, Columbus, Balboa, Cortés, Ponce de León, Vasco de Gama, Magellan, hebben die ganze wereld eroverd, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, grote delen Afrika's, bis in Indië toe. Er zijn vele gemaakt. Inquisition, Bibel weg, alle Joden afgeslachterd. En in 1588, de grootste flotte der wereld, de Spaanse Armada, ging naar Engeland om Engeland te eroberen. Toen het zerstört van God, die Engländer en de Hollander. En sindsdien is Spanje een vijfde rangs nation. 1918. Belfer-Deklaration in Engeland. Kein Weizmann, eine Jude, hat die Engländer geholfen in den Ersten Weltkrieg und hat von Schießpulver zu entwickeln gegen die Deutschen. Und dann haben sie gesagt, was können wir für dich tun? Und hat Kein Weizmann gesagt, ich möchte einen jüdischen Zuhause, einen jüdischen Heim haben für mein Volk, dass die verfolgte Jude über die ganze Welt ein Heim habe in Israel. Und es ist dann versprochen, diese Belfer-Verkündigung, Belfer-Deklaration in 1917, 1918. Churchill hat gesagt, nein, Palästina darf nicht ein jüdisches Heim werden. Und er war auch der Erste, die englische Konzentrationslager in Palästina aufgebaut hat. Das waren nicht die Deutschen, das waren Engländer. Also du sagst oft, ja, aber wieso erlaubt Gott diese große Krieg? Ersten Weltkrieg, glaube ich, war Gottes Urteil auf Sünde, auf Erde. Und wurde erlaubt, dass Palästina bereit wurde gemacht für das jüdische Volk. Aber die Juden haben gesagt, wir gehen nicht zurück aus Europa nach diesem dürren, dürren Land da in Palästina, weil die Geschäfte sind viel zu gut. Gut, sagt Gott. 1929, Wall Street Crash. 1933, nach Jeremia 16, Hitler kommt auf und Gott sagt, ich habe erst Fische geschickt, die euch fischen sollen. Ein paar hundert Jahre lang seit der Reformation haben die Christen versucht, die Juden zu gewinnen für Christus. Und danach sagt Gott, schicke ich Jäger. Die euch in alle Berge und Kluften jagen sollen. Nazi, hohe Kriegsmaschine, 1933, 1945 und nach 1945 waren die Juden in Europa bereit, nach ihrem Heim zurückzukehren. 1948, Gründung vom palästinensischen Staat. Das letzte Buch in der jüdischen Bibel ist nicht Malachi, aber 2. Chronike. Und da lesen wir am Ende von 2. Chronike 36, dass jeder orthodoxe Jude lesen soll, und er ziehe hinauf nach Jerusalem. Und das wollen die meisten Juden bis aus heute noch immer nicht tun. Und ich denke, dass wenn wir so weitergehen mit unserer Wirtschaft und das einfach eine große Farce ist, dass wir eine neue Krise bekommen in Amerika und wenn da der Boden rausgeht, bekommen die Juden wieder die Schuld, wie in den Jahren 30, werden sie verfolgt, gehen sie nach Israel zurück und sollen sie dort de überrest anerkennen dat Jezus ihre Messias zijn soll. Wat leren ze daarvan? Ik hoop etwas, want die Menschheit leert nur eine Sache van de Geschichte, er lernt nichts van die Geschichte. Absoluut nichts. We sollen lernen, die Juden zu lieben. Wir unterstützen auch 2 Missionaren, die versuchen, die Juden das Evangelium zu brengen. We sollen für das jüdische Volk beten, für die Friede Jeruzalems beten, um Juden hier zu erreichen. Aber nogmaals, wenn ein Land oder ein Volk sich gegen Juden stellt, moesten ook de christenen daaronder leiden, wie in Duitsland in de Tweede Wereldkrieg. Viele christenen zeer gelitten hebben, weil die Oberherrschaft actief versuchte de Juden zu töten. Fünftens möchte ich sagen, das ist das Geheimnis von der große Babylon. Offenbarung 17, Vers 5. Offenbarung 17, Vers 5. an ihrer Stirn geschrieben den Namen das Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Wer ist diese Frau dann, diese Hure dann? In Vers 3 wird sie erwähnt als ein Weib, der sitzt auf einem rosinfarbenen Tier, von Namen der Lästerung und hat 7 Häupter und 10 Hörner. Das ist eine Weib. Und in Vers 18 von Offenbarung 17 ist das Weib die große Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erden. Es ist die große Stadt. Also die Frau ist eine Stadt. Und sie hat politische Macht über alle Könige auf Erden. Und nicht nur das, in Vers 4 hat sie bestimmte Farben. Scharlach und Rosinfarben. Und sie ist daneben steinreich, weil sie hat, ist übergüllt mit Gold, Edelgestein, Perlen. Und in Vers 9 ist sie gebaut auf 7 Berge. Hier ist der Sinn, die Weisheit zugehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf welchen das Weib sitzt und sind 7 Könige. Also die Frau ist ein, das Geheimnis, große Babylon ist eine Frau, Tung von dem Blut der Heiligen. Die Farbe sind Purpur und Scharlach. Sie ist eine große Stadt, die regiert über die Könige der Erde und sie ist auf 7 Berge gebaut. Nun, wer oder wer soll das sein? Es gibt nur eine Stadt, wovon gesagt wird, es ist die ewige Stadt und alle Wegen führen zu dieser Stadt. Man kann es nicht verpassen, aber alle großen Kommentatoren der letzten 200 Jahre im Protestantentaal sagen, es ist nicht Rom. Und bevor ich es vergesse, alle moderne Bibeln, moderne protestantische katholische Bibeln, inclusive von Jehovah's Zeugen, haben ihr beste Manuskript genau als diese Stadt als Grundlage für ihre Übersetzung. Das Vaticanus Manuskript. Sie zijn een hoere verkauft zichzelf voor geld. En nogmaals, de Aufgabe van Papst is om de ganze Europese Unie, aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, socialistisch, kommunistisch zu machen und so das nordwestliche protestante Teil van Europa volledig zu zerstören. Daneben is sie trunken van het Blut der Heiligen. In Kapitel 17, Vers 6 lesen wir von Offenbarung, ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, da ich sie sah. Warum verwundert Johannes sich? Weil ich denke, ja, das ist ein religiöses, christliches System. Aber was tut das System? Das ermordet die Christen und die Juden. Das kann doch nicht sein. Noch ist es so. Wir müssen niemals vergessen, dass die großen Diktatoren der letzten Jahrhundert, Hitler und Mussolini, und Franco in Spanien waren alle drei römisch-katholisch. Und alle drei sozialistisch, faschistisch oder nationalistisch. Aber alle drei waren sie erstens römisch-katholisch. Wenn Hitler starb, hat Radio Vatikan in Spanien gesagt, ein guter Sohn der Kirche ist gestorben. Hitler hat auch gesagt, am Ende seines Lebens, ja, warum regt ihr euch so auf? Ich bringe nur in Praxis, was die Kirche Roms, die römisch-katholische Kirche, schon mehr als 1000 Jahre lehrt und versucht in Praxis zu bringen. Wir haben ein Buch der Martyrerspiegel, so dick, über die Geschichte der Baptisten und die 90% der der Inquisitoren sind römisch-katholische Leute. Nicht von der römischen Kaiser, sondern römisch-katholische Inquisitoren. Die Bibel sagt in Matthäus 24, Vers 5, es werden viele kommen unter meinen Namen und viele verführen. Wer hat den Speer in die Seite Jesu Christi gestochen? Wer hat die Nagel in seine Hände und Füße geschlagen? Wer hat ihn gegeißelt? Wer hat Petrus in Gefängnis gesteckt? Wer hat Paulus in Gefängnis gesteckt in Rom? Wer hat Jakobus enthauptet? Wer hat Johannes auf Patmos geschickt? Es war nicht internationaler Kommunismus, es war nicht der Islam, es war Rom. Viele Christen, ich bin noch immer überzeugt, vor allem in Österreich, es gibt sicher einige Christen, neugeborene dort in der römischen Kirche, aber viele haben Angst, um rauszugehen. Und die Bibel sagt, wenn du von neuem geboren bist und du bist noch immer Mitglied der Kirche Roms, musst du einfach deine Mitgliedschaft aufgeben und rausgehen. Offenbar 18, Vers 4, ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, aber dass ihr nicht empfangen etwas von ihrem Plan. Du musst einfach sagen, ich verabschiede mich, ich will nichts mit diesem System zu tun haben. Wenn du noch Mitglied bist, sagst du eigentlich, ich bin einverstanden mit der Politik von diesem System, um die Glauben zu bezeugen. Und das unterstützt du durch deine Kirchensteuer zu zahlen, an diesem System. Es ist ein sehr böshaftiges System. Sechstens möchte ich sagen, es gibt noch ein Geheimnis, das Geheimnis der Bosheit. Ich habe das Geheimnis aus Epheser 3, wo Heiden und Christen in ein Leib sind, platziert unter Epheser 5, das Geheimnis von Christus und die Gemeinde. Und daneben hier, das Geheimnis wird die Verborgenheit der Bosheit genannt, in Offenbarung, 2. Thessaloniker 2. 2. Thessaloniker 2. Vers 7, glaube ich. Und es regt sich schon bereits die Bosheit heimlich, also ins Geheim. Ohne dass der es jetzt aufhält, muss hinweg getan werden. Eine heimliche Bosheit, die in ins Geheim wächst, aufkommt. Und das ist das Geheimnis des Antichrists. Wir haben keine Zeit, um das zu besprechen, so lange. Ich soll nur ein paar Kennzeichen erwähnen, wie du ihn anerkennen könntest. Das ist eine Bosheit an sich. Seine Zahl ist das Nummer 666, was schon auf jedes Buch gedrückt oder in diesem Streichcode zu sehen ist, und hier haben wir es, 666 ist dann jede hier angegeben, in der Mitte und bei der Seite gibt es keine Zahl da unten, weil das so war, man kann 666 stehen. Sein Zeichen ist das Zeichen eines Kusses, deswegen hörst du immer Liebe, 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 Gottes Liebe. Judas hat ihm auch verraten mit einem Kuss. Sein Salut, damit er dich grüßt, ist das Zeichen. Wenn du Hitlers Rede mal anschaut in Nürnberg, dann macht er dann immer das oder das. Das tut ihm das, das. Das Zeichen von Nimrod, der Bogenschütze, jemandem zu töten, niemals das Zeichen von Frieden. Sein Buchstabe ist ein X, pass auf für die X, de X-Faktor, de X-Files und alles, was immer noch X erwähnt wird. Sein Name soll sein Judas Iskariot, die zurückkommt als een Abgrund, als Abaddon. Und seine Rasse sein soll ein Mischling sein, ein idealer Michael Jackson, der ist nicht weiß, nicht schwarz, nicht gelb, nicht rot, nicht braun. Er ist ein wunderbare, neutrale Person. Das ist ein Bosheit an sich, und das sollen wir mal ein andermal predigen. Aber ich möchte etwas sagen über das siebte und letzte Geheimnis aus 1. Korinther 15, nämlich das Geheimnis der Entrückung. Das war nicht bekannt im Alten Testament, aber ist ein Geheimnis für uns heute. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 51. 1. Korinther 15, Vers 51. Gottes Wort sagt, sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zu der Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune schallen und die Tode werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn das Verwesliche muss anziehen das Unverwesliche und das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Und wenn aber das Verwesliche wird anziehen das Unverwesliche und das Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, damit erfüllt werden, was das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wie ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Also hier sehen wir einige Menschen, die nicht sterben nach Gottes Wort. Das ist eigentlich wie Henoch. Henoch, von ihm steht geschrieben, 1. Mose 5, die, weil er ein göttlich Leben führte, nahm ihn Gott hinweg und war nicht mehr gesehen. Einige von uns, und ich hoffe alle von uns, hoffentlich noch heute, sondern dort nicht schmecken, wir wandeln mit Gott und Gott nimmt uns weg, wir werden verändert werden in einem Augenblick, alle unsere Schmerzen und Probleme im Körper werden direkt weg sein und wir werden für ewig bei den Herrn sein. Das ist das Geheimnis, die Hoffnung, die wir als Christen haben. Nun, das wird auch erwähnt aus zwei Auferstehungen in Offenbarung Kapitel 11, Johannes Kapitel 11, Vers 5 und Vers 26, wenn Jesus Christus zu Martha spricht, die enttäuscht ist, dass ihr Sohn Lazarus, ihr Bruder Lazarus, verstorben ist und dass Jesus Christus nicht bald gekommen ist, um ihn dafür zu retten, dann sagt Jesus Christus in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, die wird leben, ob er gleich stirbe. Das heißt, es gibt Leute, die sollen leben, auch wenn sie gestorben sind. Und wenn er lebt, die zweite Gruppe, und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Das ist die zweite Gruppe. Das bist hoffentlich du und ich. Dass wenn wir leben und an ihm glauben, nie mehr sterben werden, wir sollen einfach entrückt, verwandelt werden, wie er noch mit dem Herrn ging und einfach so im Himmel aufgenommen wurde. Die Frage ist natürlich, wann kommt er zurück? Es soll sein wie in Noachs Tagen. Keine erwartet ihn. Jeder tut sein Ding. Man baut, man kauft, man heiratet. Aber man hat keine Zeit, um den Herrn zu erwarten. Ich vermute, dass wenn er kommt, wir einen riesen Donnerschlag plötzlich hören. So Blut geflossen werden. Unsere Kleider wahrscheinlich wieder hinterlassen. Und wir gehen direkt durch das hier, diesen Beton, den Hennen gegen in die Luft. Und die Nachrichten sagen dann, unerklärte Verschwindung von ein paar Millionen Leute über die ganze Welt. Und wie Jesus Christus durch Türen, durch geschlossene Türen und Mauern ging, können wir das auch tun und können wir mit der Lichtgeschwindigkeit den Herrn entgegengehen in die Luft und dann für ewig mit ihm im Vaterhaus die Ewigkeit verbringen. Die Frage natürlich ist, erwartest du auch, dass er heute kommt, um dich zu holen? Das ist ein Geheimnis. Und Jesus sagt, ich habe dich gekauft, du bist nun ein Leib in mir, du bist eine Jungfrau, ich möchte dich holen, aber bist du in Erwartung? Oder sagst du, ich weiß es schon, aber ich habe andere Probleme, andere Schwierigkeiten, man kommt, die viel wichtiger sind. Das enttäuscht ihn. Jahre gab es einen Mann, hat gesagt, junger Mann, zu seinem Sohn, du musst einfach warten hier draußen, ich muss im Geschäft gehen und wenn ich zurückkomme, dann darfst du irgendwo anders hingehen. Okay, hat junger Kerl, ich war so 6, 7 Jahre alt, hat stehen geblieben. Und sein Vater ging im Geschäft, er musste etwas holen und sein Sohn musste warten. Hat angefangen zu regnen, nicht ein wenig, wirklich viel zu regnen. Ja, und sein Vater hat gesagt, bleib stehen. Er hat einfach stehen geblieben, war vollkommen nass. Er hat gesagt, hey, komm rein. Er sagt, nein, ich muss hier stehen. Mein Vater hat gesagt, war nicht so einfach. Nach 30 Minuten kommt er nachher, hat sein Ding gefunden, sieht sein Sohn stehen, vollkommen nass. Was er sagt, das gefällt mir. Nicht, dass er nass ist, aber dass er einfach gedacht hat, ich gehe nicht weg, ich gehe nicht irgendwo hin, weiß, dass ich weg sein kann, dass ich ihn nicht mehr finden kann. Er hat einfach dort treu gewartet und hat ihn dann nach Hause mitgenommen. Wenn wir da den Herrn warten, dann bekommen wir Schmach. Wir sind aus dem Lager. Leute, auch religiöser, die bist nicht ganz durch und so weiter, du bist fanatisch und so weiter. Das musst du alles anstecken. Aber der Herr sagt, willst du warten? Auf mich. Ist es die Ernst, dass ich komme, um dich zu holen, weil ich habe dich gekauft mit meinem Blut, wenn ich einmal auf diese Erde gekommen bin? Jesus sagt, darum seid ihr auch bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Bist du bereit, um ihn zu treffen? Sagst du, ich möchte gerne heute von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich möchte gerne einfach ihm sehen, ihm entgegengehen, all meine Probleme, Schmerzen, Probleme. Hinter dich lassen. Das ist die Hoffnung. Aber es muss nicht ein Kennen sein, es muss eine Erwartung sein. Das ist das Wichtigste, wonach Gott sich sehnt. Jesus betet schon 2000 Jahre lang, dass sein Braut ihm einmal entgegenkommen darf. Aber wieder gleiche Erwartung wie er. Oder als praktisch kann ich dann sagen, arbeitest du, um den letzten Heiden zu gewinnen, wenn eine Zahl der Heiden voll ist, wir einfach ihm entgegen dürfen gehen in die Luft. Das ist sein Wunsch. Das soll auch unser Wunsch. Ich hoffe, es ist dein Wunsch auch. Und was du noch tun kannst, bis die Zeit, bete für ungläubige Geschwister, Eltern, Kinder, Arbeitskollegen, Bekannte, dass sie noch Gelegenheit bekommen, um ein klares Zeugnis zu geben, ein Traktat zu geben, sie einzuladen, aber dass sie auch noch durch Gottes Gnade Erlösung finden für ihre Seele, durch Glauben das Blut von Jesus Christus. Lass uns zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen. Lied Nummer 537. Es kann kein Freund so wie Jesus lieben. Keiner nein, keiner nein. 537. Es kann kein Freund so wie Jesus lieben, keiner nein.
Gott in Not ist so treu geblieben. Keiner, nein, keiner, nein. Jesus kennt unseres Herzens Tiefen, leitet treulich uns aus und ein. Es kann kein Freund so wie Jesus lieben. Keiner, nein, keiner, nein. Es ist kein Tag, wo er uns nicht nah ist. Keiner, nein, keiner, nein. Und keine Nacht, in der er nicht da ist. Keiner, nein, keiner, nein. Jesus kennt unseres Herzens Tiefen, leitet treulich uns aus und ein. Es kann kein Freund so wie Jesus lieben. Keiner, nein, keiner, nein. Wer war schon je von dem Freund verlassen? Keiner, nein, keiner, nein. Wer sucht vergeblich sein Kleid zu fassen? Keiner, nein, keiner, nein. Jesus kennt unseres Herzens Tiefen, leitet treulich uns aus und ein. Es kann kein Freund so wie Jesus lieben. Keiner, nein, keiner, nein. Gibt's hier ein Glück, wie ich sie habe? Keines, nein, keines, nein. Segen, Heimat und Himmelsgabe. Keiner, nein, keiner, nein. Jesus kennt unseres Herzens Tiefe, leitet treulich uns aus und ein. Es kann kein Freund so wie Jesus lieben. Keiner, nein, keiner, nein.
Amen. Michi, ich will bitte mit Gebet enden, bitte.
Geheimnis, Herr, wo die Worte sind, wo oft schwer sind zu verstehen, Herr, und ich schenke jedem, dass er dieses Wort kann verstehen, Herr, und dass man auf die Ruhe geht, Herr, als unseren Freund und unseren Herr und unseren Gott, Herr, lobt mich im Namen Jesus Christus.
Amen. Amen. Amen.